Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, dem 7. November. Heute geht es bei uns um Folgendes: Eine Überbauung im Weihermannshaus, eine Velostation in der Welle 7 und mehr Finanzkompetenzen für die Stadtpolitik. Drei städtische Vorlagen zum Schluss unserer Abstimmungsserie. Dann schauen wir ins Theater. Zwei Frauen begegnen sich in der Schweiz. Die eine kommt aus Syrien, die andere aus der Ukraine. Beide flüchten vor dem Krieg, doch ihre Startbedingungen in der Schweiz sind unterschiedlich.
Das war für mich eine große Frage, wirklich warum. Und ich versuche einfach herauszufinden, wo ist wirklich der Unterschied zwischen den Menschen, obwohl sie die Flüchtlinge alle sind.
Und schließlich, die Proteste in Serbien dauern nun schon ein Jahr lang und scheinen nicht nachzulassen. Man versuche friedlich zu sein und einander zu unterstützen, um das ganze System zu verändern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Der Taifun Kalmaegi hat nach den Philippinen auch Teile Vietnams verwüstet. Das berichtet der Deutschlandfunk. Wie die Regierung in Hanoi mitteilt, sind in Vietnam mindestens 5 Menschen beim tropischen Wirbelsturm ums Leben gekommen. Auf den Philippinen, wo Kalmaegi in den vergangenen Tagen Verwüstung angerichtet hat, ist die Zahl der Todesopfer auf 188 angestiegen, mehr als 130 Menschen werden noch vermisst. Dem philippinischen Wetteramt zufolge hat der Sturm das Potenzial für einen besonders zerstörerischen Super-Taifun. Die paramilitärischen Rapid Support Forces, RSF, stimmen einem humanitären Waffenstillstand zu. Wie der Fernsehsender Africa News berichtet, hat die RSF gestern ein entsprechendes Video veröffentlicht. Die sudanesische Armee erklärte, sie werde einem Waffenstillstand nur zustimmen, wenn sich die RSF aus den zivilen Gebieten zurückzieht und ihre Waffen niederlegt. Die RSF hat die Stadt El Fasher Ende Oktober nach monatelanger Belagerung eingenommen. Die Belagerung hat zu einer verzweifelten humanitären Lage für die in der Stadt eingeschlossenen ZivilistInnen geführt. RSF-Kämpfer sollen bei der Einnahme der Stadt Hunderte von ZivilistInnen massakriert haben. Der UN-Sicherheitsrat hat die Sanktionen gegen Syriens Übergangspräsidenten Ahmed Ashara aufgehoben. Das berichtet die Deutsche Tagesschau. Dem Beschluss zufolge werden Ashara und sein Innenminister Anas Hassan Khattab von der Sanktionsliste für Personen und Gruppen mit Verbindungen zum IS und zu Al-Qaida gestrichen. Der Entscheid geht auf eine Resolution der USA zurück. China hat sich als einziger Staat im Sicherheitsrat der Stimme enthalten. In die Schweiz. Die Digitale Gesellschaft Schweiz kritisiert die Pläne des Bundesrats für ein elektronisches Gesundheitsdossier. Der Bund schaffe weder Nutzen noch Vertrauen für die Menschen, sondern baue eine riskante Infrastruktur mit Missbrauchspotenzial auf, das schreibt die Digitale Gesellschaft in einer Stellungnahme. Der Verein kritisiert vor allem, dass der Bund die Daten zentral speichern will. Außerdem müssen Menschen, die kein elektronisches Dossier wollen, aktiv widersprechen. Das sei eine Scheinfreiwilligkeit, so die Digitale Gesellschaft. Der Bundesrat hat seinen Gesetzesentwurf für ein digitales Gesundheitsdossier diese Woche vorgestellt. Im Kanton Bern ist der erste Schweizer Fall der Vogelgrippe bei einem Wildvogel aufgetaucht. Das teilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mit. Demnach ist am Bielersee eine Graugans gefunden worden, die sich mit dem Vogelgrippevirus infiziert hat. Das Bundesamt hat ein Beobachtungsgebiet eingerichtet, dort gelten besondere Schutz- und Hygienemaßnahmen, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Das Wochenende beginnt mit einem nebligen Morgen. Am Samstagnachmittag ist es dann sonnig bei Höchstwerten von 10 Grad. Zwischen 10 und 11 Grad liegen die Höchsttemperaturen auch am Sonntag. Es wird abwechselnd sonnig und bewölkt. Ähnlich sehen die Aussichten für Montag aus.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In unserer Serie zur Abstimmung vom 30. November schauen wir uns die einzelnen Vorlagen genauer an. In der Stadt Bern kommen ganze 7 Vorlagen an die Urne. Über die 3 Vorlagen zur Überbauung auf dem Gaswerkareal und das Budget der Stadt haben wir in den vergangenen Tagen bereits berichtet. Damit bleiben noch 3 Vorlagen. Um was es dabei geht und wer jeweils dafür und dagegen ist, darüber spreche ich jetzt mit Rabe Info Politik Redaktorin Ursi Grimm. Ursi, zuallererst, was sind das für 3 Vorlagen, über die Berns Stimmbevölkerung befindet?
Wir hatten ja bisher Vorlagen zu Wohnbau und zur Finanzpolitik behandelt. In diese Bereiche fallen auch 2 der verbleibenden Vorlagen. Zuerst Wohnbaupolitik. Im Gebiet Weiermannshaus West soll eine neue Überbauung entstehen. Dazu hat die Stadt eine Überbauungsordnung verabschiedet. In den Bereich der Finanzpolitik fällt die parlamentarische Initiative zeitgemäße Finanzkompetenzen für Gemeinderat, Stadtrat und Volk. Da geht es um die Frage, ab welchen Kosten ein Geschäft von der Stimmbevölkerung abgesegnet werden muss.
Und die 3. Vorlage?
Die Stadt Bern will die Velostation in der Welle 7 weiter betreiben und muss dafür den Mietvertrag verlängern. Und ein Komitee hat dagegen das Referendum ergriffen.
Schauen wir uns diese 3 Vorlagen also noch etwas genauer an. Wir beginnen mit dem Weiermannshaus West. Was soll hier genau entstehen?
Bereits seit über 30 Jahren ist die Rede davon, dass hier ein Wohnquartier entstehen soll. Nun soll dieses Projekt realisiert werden. 1000 bis 1200 neue Wohnungen sollen hier entstehen. Mindestens 1/3 davon soll in Kostenmiete, das heißt ohne Profit, vermietet werden. Ein Teil des Areals ist zudem für Arbeit und Gewerbe gedacht. Das Areal befindet sich in der Industriezone, gehört der Post sowie der Bürgergemeinde. Damit hier überhaupt Wohnraum entstehen kann, muss die Stadt also die Überbauungsordnung ändern. Über diese kann sie den EigentümerInnen Vorgaben machen und so Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung der Überbauung.
Mehr Wohnraum, das ist ein Anliegen, das in Bern auf offene Ohren stößt. Entsprechend dürften die meisten Parteien dafür sein, oder?
Also von jenen Parteien, die bereits Abstimmungsparolen gefasst haben, sprechen sich tatsächlich die meisten dafür aus. So die SP, das Grüne Bündnis, die GLP und die FDP. Die GFL hingegen hat Stimmfreigabe beschlossen. Ganz so klar sah die Sache aber nicht aus, als der Stadtrat die Vorlage behandelte. So enthielt sich die Mehrheit des Grünen Bündnisses der Stimme, ebenso die AL-PDA-TIF-Fraktion. Die GFL stimmte geschlossen dagegen.
Was gab und gibt denn zu reden an dieser Überbauungsordnung Weiermannshaus West?
Störend empfinden die KritikerInnen, dass die Vorlage die Biodiversitätsstrategie der Stadt nicht einhält und die Zahl geplanter Parkplätze. Außerdem befürchten einige, dass die Überbauung den Wert der umliegenden Wohnhäuser steigert und die Mieten in den umliegenden Quartieren dadurch steigen. So könnte ein Verdrängungseffekt entstehen.
Gehen wir weiter zur nächsten Abstimmungsvorlage, die Finanzkompetenzen. Worum geht es da genau?
Ja, die Vorlage geht zurück auf eine parlamentarische Initiative. Diese will die Finanzkompetenzen von Regierung und Parlament erhöhen. Heute ist es nämlich so, dass für Geschäfte mit einem Betrag ab 7 Millionen eine obligatorische Volksabstimmung nötig ist. Die Initiative will diese Schwelle bei 12 Millionen ansetzen.
Und was spricht für diese Änderung?
Nun, in der Stadt Bern gibt es viele Abstimmungen. Oft geht es um Geschäfte, die mit wenig bis keinen Gegenstimmen durchs Parlament kommen und auch von der Stimmbevölkerung angenommen werden. Erweitert würde auch die Kompetenz des Gemeinderats, also Geschäfte allein zu beschließen. Heute kann die Stadtregierung Kredite bis 300.000 Franken sprechen, ohne dass das Parlament zustimmen muss. Neu soll diese Schwelle dann bei 500.000 Franken liegen.
Die Initiative will also verhindern, dass wenig umstrittene Geschäfte von kleinerem Umfang an die Urne kommen. Was ist denn mit den umstrittenen Geschäften, die unter dieser Schwelle fallen würden?
Ja, dafür gibt es bereits jetzt die Möglichkeit des fakultativen Referendums. Der Schwellwert dafür liegt bei 2 Millionen Franken und würde bei Annahme der Initiative gleich bleiben. Allerdings, so argumentieren die GegnerInnen, sei die politische Minderheit dann öfters gezwungen, das Referendum zu ergreifen und das erfordere mehr Ressourcen.
Was spricht aus Sicht der GegnerInnen denn noch dagegen?
Ja, einige sagen, weniger Abstimmungen seien gar nicht wünschenswert, denn Abstimmungen führten jeweils zu einer öffentlichen Auseinandersetzung und das sei demokratiepolitisch wünschenswert, so die Argumentation.
Und wer hat sich gegen diese Vorlage ausgesprochen?
Also die Nein-Parole beschlossen hat bisher die FDP und auch die SVP wird wohl dagegen sein. Im Stadtrat war zudem das Grüne Bündnis uneins. Aus dieser Fraktion kamen kritische Voten und einige Nein-Stimmen. Die Parteibasis jedoch hat die Ja-Parole beschlossen.
Kommen wir zur letzten Vorlage der Velostation Welle 7.
Ja, diese Velostation hat die Stadt vor 2 Jahren in Betrieb genommen. Bereits damals gab es ein Referendum und nun war die Verlängerung des Mietvertrages fällig für die nächsten 5 Jahre. Im Stadtrat hat lediglich die SVP dagegen gestimmt. Ein Komitee, das unter anderem von der SVP unterstützt wird, hat aber das Referendum ergriffen und so kommt es nun zur Abstimmung.
Und welche Argumente bringen denn die GegnerInnen hervor?
Also die Kosten für Miete und Betrieb in den nächsten 5 Jahren belaufen sich auf 2,4 Millionen Franken. Das ist den Gegnerinnen zu teuer. Außerdem habe sich in den letzten 2 Jahren die Situation mit diesen wild parkierten Velos rund um den Bahnhof nicht verbessert.
Das also die Argumente gegen die Vorlage zur Velostation Welle 7. Damit beenden wir unsere Serie zu den Abstimmungen von Ende November. Alle Beiträge aus der Serie findet ihr im Verlauf des Tages auf unserer Website. Abstimmen könnt ihr noch bis am 30. November.
Radioinfo. Kultur.
Zwei Frauen begegnen sich in der Schweiz. Die eine kommt aus Syrien, die andere aus der Ukraine. Beide flüchten vor dem Krieg, Startbedingungen in der Schweiz sind unterschiedlich. Das Stück 5 Uhr morgens verhandelt die Ungleichbehandlung des Schweizer Asylsystems. Sarah Heinzmann war bei der Berner Erstaufführung am Mittwoch dabei und hat sich anschließend mit der Schauspielerin Lubna Abu-Kher und Regisseurin Ursina Gröyl unterhalten.
Ich bin Lubna Abu-Kher, ich bin Schauspielerin und Autorin. Ich komme aus Syrien. Seit 9 Jahren hier in der Schweiz arbeite ich als Kulturschaffende, natürlich als Autorin und Schauspielerin.
Das Stück, die Texte, die Idee, die stammen mehrheitlich von dir. 5 Uhr morgens, wieso genau 5 Uhr morgens? Was hat es damit auf sich?
Die Leute, die wirklich leiden von der Fremde oder sie haben Probleme mit der Fremde, die nicht schlafen können und sie haben Trauma, sie bleiben wirklich wach bis früh morgens. Also darum habe ich 5 Uhr morgens dieses Stück genannt. Und für mich damals, ich habe das erlebt. Ich will schlafen, aber könnte ich nicht. Nachdem dieses Stück, ich habe einen Weg gefunden, damit ich gut schlafen kann.
Im Stück, da beschreibst du deine eigene Geschichte, wie du in der Schweiz eine neue Heimat gefunden hast und wie diese neue Heimat dann ins Wanken geraten ist nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Wie hat sich das für dich angefühlt, als Menschen aus der Ukraine den Schutzstatus S erhielten und somit Sicherheit erhielten, auf die du so lange gewartet hast?
An der ersten Stelle war die Retrauma oder die Retraumatisierung kommt von dem Krieg. An der ersten Tag von dem Krieg zwischen Ukraine und Russland, es war wirklich ein riesiges Trauma. Oh, nochmal ein Krieg. Das Krieg folgt mich auch hier in die Europa. Ich war mega traurig. Und nachher, wenn fängt diese Diskriminierung in Media, in politisch, in Migrationsgesetze zwischen den Flüchtlingen. Zuerst, ich bin traurig und finde ich überhaupt nicht fair und ich muss darüber reden. Und vor allem, wir sind alle schon Flüchtlinge und ein Flüchtling zu sein, ist schon krass und grausam. Und das war für mich eine große Frage, wirklich warum. Und ich versuche einfach herauszufinden, wo ist wirklich der Unterschied zwischen den Menschen, obwohl sie die Flüchtlinge alle sind.
Ich bin wieder fremd, weil du gekommen bist.
Ich?
Ja, du, und alle aus der Ukraine. Ich wusste, wer bin ich und jetzt weiß ich es nicht mehr, weil ihr mehr wert seid.
Es sind zwei geflüchtete Frauen, die hier auf der Bühne stehen im Schlachthaustheater. Eine dunkelhaarige, die spielst du aus Syrien, eine blonde Frau aus der Ukraine. Ursina, du als Regisseurin hast das auch inszeniert in Verbindung zum Teil an das Märchen der Glücksmarie und der Pechmarie. Wie wichtig ist dieses Element von Schwesternschaft oder eben Verschwesterung im Stück?
Das Motiv der Schwesternschaft ist eigentlich zufällig zu uns gekommen über die Besetzung. Wir haben eine ukrainische Musikerin gesucht und dann kam Juliana Homenko und wir haben gemerkt, von der Statur, vom Alter gleichen sich diese beiden Frauen, Lubna und Juliana. Die eine hat sehr dunkle Haare, die andere hat helle Haare. Dann fiel mir einfach sofort dieses Märchen ein. Und diese Zuschreibungen im Märchen von die Blonden sind die Braven und die Lieben und die Dunkelhaarigen sind die Bösen und die Aufmüpfigen, dann hat mich das sehr gereizt, das anzuwenden auf diesen S-Status und diese Zweiteilung vom Schweizer Asylsystem, dass plötzlich die, die blond sind, mehr Rechte haben als die, die nicht blond sind. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass es eigentlich ein Märchen ist, dann merkt man, finde ich, wie absurd das ist. Ich kann weder Arabisch noch Ukrainisch und das heißt, dass ich in diesem Stück, es war mir aber wichtig, dass diese Sprachen vorkommen und wir sehr mit Klängen gearbeitet haben. Und die Lieder können das noch mal deutlicher machen. Sie singen in ihren Sprachen und dann kommen auch noch andere Harmonien hinzu. Das Lied, was Lubna singt, kommt einem fremder vor, weil es Harmonien verwendet, die in Mitteleuropa nicht gebräuchlich sind. Das Wiegenlied aus der Ukraine hat man das Gefühl, okay, sowas kennt man, weil es eine gebräuchliche Harmonie ist. Und diese verschiedenen Klänge und verschiedenen Harmonien erst gegeneinander und nachher zu versuchen, irgendwie zusammenzuführen, das fand ich, ja, es hat richtig geflasht, dass dann...
Ich muss solidarisch mit allen Flüchtlingen auf der Welt. Und jetzt als Lubna persönlich, ich bin mehr solidarisch mit der Ukraine, mehr als vorher, vor den 2 Jahren oder mehr als sonst. Und wir können nicht weitermachen mit dem Bösen. Es geht nie weiter. Aber wir müssen solidarisch sein.
Das Stück 5 Uhr morgens wird heute und morgen im Schlachthaustheater aufgeführt.
Rabe Info.
Am Samstag fand im nordserbischen Novi Sad eine Gedenkzeremonie statt für die 16 Opfer, die das einstürzende Bahnhofsvordach vor einem Jahr forderte. Doch neben der Trauer ist auch eine riesige Wut gegen die Regierung im ganzen Land. Ursi Grimm war vor Ort.
Samstag, 1. November, 11.52 Uhr, Novi Sad, Serbien. Eine riesige Menschenmenge schweigt für 16 Minuten. Eine Minute für jedes Opfer, das das einstürzende Betondach des Bahnhofs vor genau einem Jahr tötete. In der Menschenmenge ist auch Senka. Sie hat dieses Jahr ein Medizinstudium begonnen. Als das Vordach am Bahnhof einstürzte, war sie gerade in der Schule. Sie erinnert sich.
I was at school. We had some class and at the end of the class the professor came and
Der Lehrer habe die SchülerInnen am Ende der Stunde aufgefordert, all jene FreundInnen anzurufen, die nicht in der Schule sind, um sie zu fragen, ob sie noch am Leben seien.
That was really scary to me.
Ein Moment großer Angst. Spätestens seit dem Moment kann sich die serbische Regierung der Kritik nicht mehr entziehen und das Land erlebt die größte Protestwelle seiner Geschichte. Kurz vor dem Unfall wurde das Bahnhofsgebäude renoviert. Aus geplanten 3 Millionen wurden 15 Millionen Euro, was bereits Fragen aufwarf. Doch wie konnte es passieren, dass kurz nach der Eröffnung des Bahnhofs das Vordach einstürzt und PassantInnen beim lebendigen Leibe begräbt? Schnell ist die Rede von Korruption. Anstatt in die Infrastruktur seien die Millionen in gewisse Hosentaschen geflossen. Die gesamte Regierung sei korrupt, es gehe nur ums Geld, das sagt Todor, ein 18-jähriger Velokurier aus Novi Sad. Überall in der Stadt ist das Symbol eines roten Handabdrucks zu sehen. Die blutige Hand steht für die Verantwortung der Regierung an den Todesfällen. Kurz nach dem Vorfall klagt die serbische Staatsanwaltschaft 13 Personen an, doch die Ermittlungen verlaufen im Sand. StudentInnen besetzen Universitäten im ganzen Lande. Die Proteste finden nicht nur in den Großstädten, sondern bald überall im Lande statt. Im September erhebt die Staatsanwaltschaft erneut Anklage gegen dieselben Personen. Wann es zum Gerichtsprozess kommt, ist unklar. Die Trauer über den Vorfall mischt sich mit Wut auf Aleksandar Vučić, den Präsidenten der Republik Serbien. Viele halten Serbien für keine echte Demokratie, so sagt auch Velokurier Todor, der Präsident habe zu viel Macht.
The president in the charge now of everything and he pays people to vote for him. He needs to be taken down in some way.
Er bezahle Leute, um für ihn zu wählen und müsse gestürzt werden. Serbien ist eine parlamentarische Demokratie. Der Staatspräsident hat eigentlich hauptsächlich eine repräsentative Funktion. Doch Vučić verhält sich eher wie der Ministerpräsident. Zum Zeitpunkt der Tragödie vom 1. November 2024 war Miloš Vučević Ministerpräsident. Im April trat er zurück und ein treuer Verbündeter Vučićs trat an seine Stelle. Doch dies änderte nichts an der Situation. Neben den roten Handabdrücken sind auch überall Sticker mit 6 Buchstaben zu sehen. FCK SNS. Die Regierungspartei SNS hat 800.000 Mitglieder bei einer Bevölkerung von 6,5 Millionen. Und wer Mitglied ist, hat Privilegien, wie beispielsweise Karrierechancen in vielen Bereichen der serbischen Wirtschaft. Zahlreichen Berichten zufolge erhält man zwischen 50 und 200 Euro, wenn man für die Regierung demonstriert oder bei Wahlen die SNS wählt. Gemäß Schätzungen des Archivs öffentlicher Versammlungen sind über 100.000 Menschen am Samstag in Novi Sad. Am Tag zuvor kündigten die Betriebe des öffentlichen Verkehrs an, dass sämtliche Züge und Busse wegen einer Bombendrohung ausfallen. Es ist nicht das erste Mal, dass dies im Vorfeld von Kundgebungen passiert. Deswegen gehen viele zu Fuß nach Novi Sad. So auch eine Gruppe StudentInnen aus dem rund 350 Kilometer entfernten Novi Pazar, begleitet von Traktoren. Der 3,5 Kilometer lange Boulevard Oslobođenje, der vom Bahnhof zur Donau führt, ist am Samstag für den Verkehr gesperrt und voller Menschen. Es ist jedoch kein Protest, sondern eine riesige Gedenkzeremonie. Keine Slogans, keine Transparente. Menschen zünden Kerzen auf dem Bahnhofsplatz an und legen Blumen nieder und flanieren durch die Stadt. Die Polizei ist nicht zu sehen. Im vergangenen Jahr eskalierte die Polizeigewalt mehrmals. Noch immer bestreitet die Regierung, am 15. März bei einem Protest in Belgrad eine illegale Schallkanone eingesetzt zu haben. Doch auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie eine Menschenmenge auf einen Schlag auseinanderstiebt. 300.000 Menschen waren vor Ort. ExpertInnen gehen vom Einsatz einer Schallkanone aus. Die Medizinstudentin Senka hält die Polizeigewalt für unberechenbar.
Police violence is really unpredictable. It's so many arrests, so many violence.
So viele Verhaftungen und so viel Gewalt. Doch die StudentInnen seien ruhig und wollten nur Gerechtigkeit. Und dass die Regierung darauf mit Gewalt reagiere, sei schlimm. Brutale Bilder zeigen Videos von Mitte August. Man sieht, wie Gruppen von Polizisten in Vollmontur auf einzelne Menschen einprügeln, die wehrlos am Boden liegen. Am Samstag ist auch Bogdan auf dem Boulevard Oslobođenje in Novi Sad anzutreffen. Er studiert an der Fakultät für Technische Wissenschaften und ist überzeugt, dass die Proteste die Gesellschaft bereits verändert haben. Denn sie hätten die Menschen näher zusammengebracht.
We kind of got a little bit more connected, all of us, in some ways. We participated in so many activities together.
Da seien viele Momente und Erinnerungen, die man jetzt teile. Man versuche friedlich zu protestieren und sich gegenseitig zu unterstützen, um das ganze System zu verändern.
Each other to change the whole system if it's possible. The worst scenario is something like riots and hostile.
Das Schlimmste wären Krawalle. Dies möge vielleicht in der Geschichte funktioniert haben, doch sei es unsicher, ob eine Regierung, die auf Krawalle folge, besser sei. Der Samstag bleibt friedlich. Auch Ivan ist zuversichtlich, dass die Proteste etwas ändern können. Er gab seine Karriere als Diplomat auf und arbeitet heute als Online-Verkäufer. Er lebt in der Vojvodina, im Umland von Novi Sad. Dort organisiert er Proteste in den Dörfern. Man dürfe nicht aufgeben und müsse weiter Druck auf Institutionen und die internationale Gemeinschaft ausüben.
If we don't give up, the change will come not by itself, but with pressure on the institutions and with
die EU und der Westen habe komplett ignoriert, was in Serbien passierte.
Totally ignoring what's happening in Serbia.
Im April fuhren serbische StudentInnen mit dem Fahrrad nach Straßburg und liefen einen Ultramarathon nach Brüssel. In der Hoffnung, bei der Europäischen Union Gehör zu finden. Doch erst Ende Oktober verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, in der es die Polarisierung und Staatsrepression in Serbien kritisiert. Am vergangenen Dienstag veröffentlichte die EU-Kommission ihr jährliches Erweiterungspaket und hielt fest, dass Serbien für einen Beitritt dringend die Rückschritte bei der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit rückgängig machen und Fortschritte beim Wahlrecht sicherstellen müsse. Doch dies stimmt nicht alle hoffnungsvoll. Die Belgraderin Anna nimmt nicht mehr an den Protesten teil. Die Anthropologiestudentin glaubt nicht, dass eine andere Regierung das Problem lösen würde.
A different government would not necessarily solve this because there are things like this happening in other places.
Denn solche Dinge passierten auch in anderen Ländern. Es habe mit dem Druck zu tun, immer produktiver und schneller arbeiten zu müssen.
It has to do with how capitalism works.
Und das habe damit zu tun, wie Kapitalismus funktioniere. Seit dem Einsturz des Vordaches vor einem Jahr ist der Bahnhof in Novi Sad abgesperrt. Anlässlich der Gedenkzeremonie hält Diana Hrka vor dem Gebäude eine Rede. Sie ist die Mutter von Stefan Hrka, der bei dem Vorfall ums Leben kam.
Danas Novi Sad plače. Ali ja se borim za to da više nikad niko ne zaplače ni jedna majka.
Novi Sad weine heute. Aber sie kämpfe, damit nie wieder jemand weinen muss, keine Mutter und keine Schwester. Und sie fordere Aleksandar Vučić auf, Neuwahlen auszurufen. Am Schluss kündigte sie an, am folgenden Tag in einen Hungerstreik zu treten, vor dem serbischen Parlament, beim Čaciland. Das Čaciland ist ein Zeltcamp von RegierungsanhängerInnen vor dem Parlament in Belgrad. Der Begriff Čaci entstand so. Ein Regierungsanhänger schrieb an eine Wand, Schüler, also Džaci, sollen zur Schule gehen. Dabei unterlief ihm ein Schreibfehler. Er schrieb Čaci statt Džaci. So wurde aus Džaci ein herablassender Begriff für die Unterstützer Vučićs. Heute bezeichnen auch oppositionelle Medien die Zeltstadt beim Parlament als Čaciland. Der Samstagabend endet in Novi Sad mit einem Lichtermeer von Handytaschenlampen am Donaukai. 16 Lampione steigen in den Nachthimmel auf. Sonntag, 2. November, Belgrad. Diana Hirka beginnt ihren Hungerstreik um 11.52 Uhr. Gemäß der Internetplattform Maschina RS verweigerte die Polizei ihr jedoch den Zugang zum Platz vor dem Parlament. Die Begründung, die Versammlung des sogenannten Chazilands sei eine angemeldete Versammlung. Täglich kommen immer wieder Menschen hinzu, um Hirka zu unterstützen und Vucics Ende zu fordern. Die Online-Plattform Maschina ist vor Ort und berichtet laufend. Schon am Sonntagabend kommt es zu Dutzenden Verhaftungen. Mitte Woche stehen sich tausende Personen gegenüber, zwischen ihnen die Polizei. Doch Hirka führt ihren Hungerstreik weiter. Die Proteste in Serbien reißen nicht ab. Während eines Jahres sprossen die Proteste überall im Land wie Pilze nach einem langen Regen aus dem Boden. Doch jetzt ballen sie sich seit Tagen vor dem nationalen Parlament. Doch dort treten die Protestierenden nicht mit der Regierung in einen Dialog, sondern stehen aufgebrachten RegierungsanhängerInnen gegenüber, getrennt durch Ordnungshüter in Vollmontur.
Diana Hirkas Hungerstreik vor dem Parlament geht heute in den sechsten Tag. Weiterhin sind viele Menschen vor dem Parlament, sowohl RegierungsanhängerInnen wie Polizei und Protestierende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Freitag, 7. November. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Biu gsi. Merci fürs Zuhören, habt ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.